Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr und damit Zeit für die Plattform, wie so ziemlich jeden Tag, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Sendung sprechen wir über ein Thema, was in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Es geht um sogenannte Plexusparese bzw. um Plexuskinder. Bei mir im Studio ist zu Gast der Verein Plexuskinder e.V. und wir sprechen eine Stunde lang über eine Lähmung, die es dann ist und was das für die Menschen, die davon betroffen sind, bedeutet und vor allem aber auch, wenn es bei Kindern eben diagnostiziert wird, was es für die Eltern ausmacht, bedeutet. Ich spreche mit meinen drei Studiogästen heute. Das sind zum einen die Frau Miriam Mahler, die erste Vorsitzende des Vereins. Hallo Frau Mahler, herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Schön, dass Sie da sind. Dann ist bei mir außer die Frau Olga Halfter. Frau Halfter, ebenso Ihnen herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Und außerdem ist der Herr Günther Neumann da. Hallo Herr Neumann, willkommen.
Hallo.
Drei Gäste also heute jenseits des Pultes und wir sprechen eine Stunde lang über dieses Thema, was wie schon meiner Ansicht nach gesagt gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und genau auch aus diesem Grunde ist der Verein heute bei uns in der Sendung, um dieses Thema auch etwas mehr in die Breite zu tragen, darüber zu informieren und viele, die vielleicht doch an der Stelle Bescheid wissen sollten, einfach auch zu diesem Thema mehr zu informieren. Zunächst, bevor wir aber in die Tiefen des Themas einsteigen, machen wir es wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellrunde und ich würde sagen, Frau Mahler als Vorsitzende, wahrscheinlich sinnvoll, dass wir Sie mal anfangen lassen, einfach mal quer durch, einfach ein paar Worte kurz vorab zu Ihnen, einfach damit die Hörer auch wissen, wer ist denn heute bei uns im Studio, wer wie was wo, in Kürze nur das Wichtigste, kleine Vorstellrunde.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Miriam Mahler, ich habe einen Sohn, der betroffen ist. In der Schwangerschaft war alles normal, auch bei der Geburt war zunächst alles normal, das dauerte aber alles furchtbar lange. Und irgendwann kam dann der Oberarzt zu uns und sagte, wir müssen diese Geburt beenden. Das Ganze wurde dann durchaus sehr dramatisch, bis hin dazu, dass sie meinen Mann aus dem Kreissaal geworfen haben. Und das Kind wurde aber schließlich dann doch rausgeholt. Und sein Arm hing einfach schlaff herunter und wir wussten erstmal gar nicht, was da los ist. Und uns wurde damals gesagt, ja, also das wird dann schon so und wir sollten uns in die Physiotherapie begeben und alles Weitere würden wir dann erfahren. Später war es dann aber auch so, dass mein Sohn sehr stark betroffen ist und auch als Baby in den ersten beiden Lebensjahren dreimal operiert werden musste. Heute ist er erwachsen, er studiert, er lebt sein Leben, aber er hat immer noch Einschränkungen und ich habe dann auch andere Betroffene getroffen und wir haben uns dann gemeinsam überlegt, dass wir doch anderen Betroffenen einfach helfen möchten, einfach für bessere Informationen sorgen wollen und daher haben wir 2010 diesen Verein gegründet.
Mhm. Ja.
Mein Name ist Olga Halfter, ich bin vor knapp 6 Jahren das erste Mal Mama geworden und wie es halt so beim ersten Kind ist, ist man dann froher Erwartungen und ist total gespannt und freut sich auf das Kind und stellt sich natürlich alles schon so vor, wie es beschrieben ist. Das wird schon alles laufen, bis es dann einfach während der Geburt irgendwann zum Geburtsstillstand kam. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas klappt nicht so richtig und es geht noch nicht so richtig voran. Und nach der Geburt war es dann schon auch eher so, dass wir das auch nicht direkt mitbekommen haben, was da genau war, weil man einfach sowohl mir wie auch dem Kind ging es in erster Zeit nicht so gut. Und erst so am zweiten oder dritten Tag habe ich es dann richtig realisiert, wo ich ihn genommen habe und die Krankenschwester zu mir gesagt hat, ja, sie passen ja dann kurz auf den Arm auf oder passen sie auf den Arm auf. Aber ich habe gedacht, wieso, was ist denn mit dem Arm? Oh, ich hole mal den Arzt. Und erst dann habe ich das dann so richtig erst mitbekommen, dass da tatsächlich bei der Geburt was passiert ist, was ich ja schon zwar wahrgenommen habe, aber nicht so richtig gewusst habe, wie, wo, was. Und es war dann ja eine etwas komische Zeit, weil man freut sich eigentlich auf das erste Kind und wird dann aber so ein bisschen, ja, nicht wirklich informiert, beziehungsweise die Infos, die man bekommt, sind eher spärlich. Und wenn einem gesagt wird, ja, dann googeln Sie das mal. Ja, ich habe gegoogelt und so als frisch gebackene Mama, die Sachen, die man da halt einfach nur unter dieser Diagnose liest, da denkt man, oh Gott, mein Kind hat keine Zukunft mehr. Aber mittlerweile, auch dank des Vereins, bin ich eines Besseren belehrt worden und auch sehe auch die Entwicklung von meinem Kind. Der wird jetzt demnächst 6. Die Schule steht vor der Tür und ja, sind wir mal gespannt und vielleicht im weiteren Verlauf können wir dann ein bisschen mehr erzählen.
Mhm. Ja. Hallo, ich bin Günter Neumann, bin Betroffener, habe selbst eine Plexusparese am rechten Arm und ja, bin, denke ich mal, mit meinem Leben soweit inzwischen im Reinen, aber es war ein zäher Weg bis dahin. Fängt damit an, dass meine Eltern Schwierigkeiten gehabt haben, mich in eine Regelschule zu bekommen. Man möchte dann die Kinder doch gerne separieren, zumindest in der Generation, in der ich aufgewachsen bin. Geht dann weiter bei der Ausbildung, dass man eben das Arbeitsamt nichts weiter im Kopf hatte als eine kaufmännische Ausbildung, die ich nur absolut nicht haben wollte. Und zieht sich dann auch weiter durchs sonstige Leben. Wenn man einen Führerschein machen will, hatte ich noch Glück, weil die Gutachter beim TÜV relativ großzügig waren. Ging dann aber weiter, wie ich den Motorradführerschein machen wollte, hat also der Chef von der Ulmer Führerscheinstelle mir relativ lange erklärt, dass das nicht geht, auch wenn er es nicht zu entscheiden hat. Aber es ging dann eben doch. Aber so geht einfach das Leben als Betroffener, egal welche Behinderung man hat, immer nur mit Schwierigkeiten. Immer kommt irgendeiner und will einem erklären, dass es nicht geht.
Ja.
Und man findet dann ab und zu doch ein Weg, wie es geht.
Ja, soll man das vielleicht sagen, für alle diejenigen, die noch nicht so richtige Vorstellung haben, eine historische Persönlichkeit von Mahler, haben wir gerade vor der Sendung drüber gesprochen, die auch genau diese Diagnose hatte, soll man die kurz nennen?
Ja, das war der deutsche Kaiser, der letzte deutsche Kaiser. Da gibt es auch sehr kontroverse Geschichten darüber, was das mit seinem späteren Leben auch gemacht hat, dieser Geburtsschaden, diese Behinderung. Martin Sheen, der Schauspieler, hat das auch. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die diese Behinderung aus anderen Gründen haben, die zum Beispiel einen Unfall haben. Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel durch einen Motorradunfall mit einem solchen Schaden leben. Wir haben in unserem Verein einen Sportler, Tim Focken, der ist in Afghanistan verletzt worden, im Einsatz als Soldat, vor circa 12 Jahren. Und der hat durch diese Verletzung auch eine Plexusparese.
Müssen wir dann doch jetzt ein bisschen näher erklären, bevor wir vielleicht doch auf den Verein kommen, doch ein bisschen näher erklären. Also es handelt sich um eine Lähmung, die letztendlich über Nerven und Versorgung letztendlich den Arm irgendwo lahmlegen. Und das kann ausgelöst sein, entweder durch ein Geburtsproblem oder durch Unfälle oder sonstige Vorkommnisse, die...
Genau, also wir unterscheiden eigentlich
die
geburtstraumatische Plexusparese, das passiert bei der Geburt. In der Regel ist es so, dass das Kind stecken bleibt, das ist ein geburtshilflicher Notfall, das nennt sich Schulterdystokie. Und dann bleibt quasi das Kind mit der Schulter stecken am Schambeinknochen der Mutter. Der Kopf ist schon fast draußen, der Rest noch nicht und dann gibt es Zug auf dieses Nervenareal, das direkt an der Halsseite liegt. Und Nerven sind dehnbar bis zu einem bestimmten Grad, also hier wie ein Gummiband kann man sich das vorstellen, ich kann dehnen und ab einem bestimmten Punkt reißen sie und im schlimmsten Fall reißen sie aus der Wirbelsäule aus. Es geht ja immer um den Strom, der durch diese Nerven durchfließt zu den Muskeln hin. Jetzt, wenn sich ein Nerv überdehnt hat, kann er sich wieder erholen, versucht sich quasi wieder zusammenzuwachsen. Und das ist in den leichteren Fällen auch so, da erholen sich die Kinder wieder, müssen aber die ganze Zeit über Physiotherapie machen. In den schweren Fällen, wo die Nerven wirklich auseinanderreißen, wie bei meinem Sohn zum Beispiel, geht immer zwar ein bisschen was durch diesen Nerv durch, aber es kommt nicht genug am Muskel an. Und dann muss man natürlich dann schon überlegen, wie kann das dann therapeutisch behandelt werden. Sobald der Muskel natürlich nicht angesprochen wird, dann verkümmert er. Und dann vergisst auch der Kopf, dass es einen Arm gibt. Und dann wird dieser Arm auch im Alltag nicht eingesetzt werden. Der Arm wächst auch nicht mit. Das ist meistens schmaler. Er hat oftmals auch eine andere Haltung. Und da muss man natürlich schauen. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Gruppe, wie gesagt, die Unfallopfer oder halt auch Menschen, die zum Beispiel einen Tumor hatten und ähnliches. Das gibt es dann auch noch.
Das heißt, es kann passieren durch einen Unfall, dass jemand dann im Prinzip auch hier nicht mehr entsprechend durchblutet und nicht mehr Nervenstränge nicht mehr anspringen, ja, und dann auch der Arm A gelähmt oder B einfach verkümmert irgendwo und dann nicht mehr bedienbar, genau, oder nicht, genau, mehr nutzbar in dem Sinne ist.
Genau, und dann haben sie natürlich immer sensorische Nerven, ja, und sie haben motorische Nerven. Also das eine ist halt dieses Gefühl und das andere ist halt die Motorik, die fehlt. Und die Kombination aus beiden ist ganz ungünstig. Sie haben dann zum Beispiel auch falsche Impulse, Wärme, Kälte, Gefühle, Schmerzempfinden, all das ist auch nicht, wie es sein sollte.
Es gibt also auf jeden Fall schwere und leichtere und mittlere Fälle, also da kann man Kategorien unterscheiden und eben die Differenz, die einen haben es durch ein Geburtsproblem, die anderen haben es durch Unfälle oder sonstige äußere Einwirkung. Also ganz unterschiedliche Belange am Endeffekt treffen kann es eigentlich jeden. Und es ist an der Stelle ein Thema, was mehr eigentlich vielleicht Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdienen sollte, weil es einfach eben auch mehr Menschen betreffen kann, als man jetzt nur unmittelbar denkt. Also
vor allem, wenn wir an die Lebensqualität der Menschen denken, die betroffen, ja, sind. Also ich muss sofort nach der Geburt mit Physiotherapie beginnen. Ich muss das Kind bei einem Spezialisten vorstellen. Ich muss all das tun. Ich habe oftmals Glück und kann das Ganze nach einem halben Jahr, wie gesagt, beiseite legen und das Kind hat sich erholt und alles ist gut. Wenn ich aber das nicht getan habe, werde ich nie wieder den Arm so einsetzen können.
Ja.
Und das muss man wissen.
Wie ist denn jetzt einmal in Ihrem Verein, also sind es dann überwiegend, weil es ja auch Plexus Kinder heißt, also Kinder, die bei der Geburt diesen Schaden erlitten hatten, das heißt, das ist jetzt Menschen, die jetzt im Erwachsenenalter, denen was zugestoßen ist, das ist eher die geringe Zahl, also Ihr Fokus und in Ihrem Betreuungskreis sind es überwiegend dann Kinder, um die es dann geht.
Ja, der Verein ist aus einer Elterngruppe entstanden, die es, ja, vor vielen Jahren schon gab, das war einfach eine lose Gruppe aus betroffenen Eltern und als ich dann dazugestoßen bin 2008, habe ich gesagt, wir brauchen einen anderen Namen, das findet keiner. Das hatte also eine sehr komplizierte Bezeichnung. Und in erster Linie geht es natürlich um die betroffenen Kinder, die natürlich später auch wachsen und Erwachsene dann auch werden. Inzwischen machen wir das so lange, dass ich einige Kinder ja auch gesehen habe über viele, viele Jahre. Wir haben auch viele erwachsene Betroffene, die, wie gesagt, zum Beispiel einen Unfall hatten und ähnliches und auch da Kontakt suchen. Auch das ist natürlich sehr selten. Aber für alle Betroffene ist es auch wichtig, untereinander ins Gespräch zu kommen. Und da kann vielleicht Günther ein bisschen davon erzählen, weil er war bei unserem letzten Jahrestreffen, wo dann auch alle so ein bisschen aufeinandertreffen.
Jo, also für mich war das dann das allererste Mal in meinem Leben, dass ich andere Betroffene wirklich persönlich kennengelernt habe. Ich habe bis dato, also null, ich war immer der Einzelne, der das hatte und damit klarzukommen hatte. Und ja, das war toll, endlich mal mit jemandem zu reden, der ein ähnliches Problem hat wie ich.
Ja.
Zumindest in der gleichen Ausgangslage. Und wie andere auch damit zu Streich kommen, was die erleben, ob die ähnliche Probleme haben wie ich, das war also dann schon wow.
Herr Neuen, war Ihnen dann von Anfang an auch klar, hatten Ihre Eltern denn auch Ihnen das so erklären können, was da los ist, was da war, oder war das Wissen um eigentlich die Ursache und was da passiert ist?
Das Wissen war um die Zeit wesentlich geringer wie heute,
ja, ja,
absolut. Ja, man wäre ja schon ein paar Tage älter jetzt, aber ja, man wusste, dass es die Nerven sind, die das Problem darstellen. Und damals war es dann so, ja, das ist, wie es ist, machen kann man nicht viel. Man hat ein bisschen was operativ versucht. Die Erfolge waren dann eher überschaubar. Und die Medizin hat da in den letzten Jahrzehnten schon enorme Fortschritte gemacht. Und vor allem ist es eigentlich, dass man sofort nach Eintritt der Schädigung dann tätig wird und was tut, was bei mir damals absolut nicht war. Bei mir hat man den Arm eingegipst. War natürlich toll.
Ja, das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Genau. Das heißt aber eigentlich, ich meine, wenn das bei der Geburt durch einen Umstand passieren kann, muss man ja annehmen, dass das eigentlich schon Jahrtausende, Generationen und eigentlich weltweit in allen Bevölkerungen, überall, ich meine, jeden Tag kommen viele, viele Menschen zur Welt. Dann wird es immer einen gewissen Prozentsatz dieser Vorfälle geben, dass das eigentlich ein Phänomen ist, was schon Jahrtausende existiert und an der Stelle auch eigentlich medizinisch besser, wie soll ich mal sagen, betrachtet werden müsste man annehmen, besser bekannt sein müsste, als es dann eigentlich ist, oder?
Ich finde es auch dramatisch, dass es nicht weniger wird. Ein wichtiger Faktor dabei ist aber, dass, ja, die Kinder immer größer werden und immer schwerer werden. Und desto größer wird natürlich auch der Schultergürtel, ja, und das Kind muss immer durch das Becken der Mutter dann auch raus. ist. Und es bleibt ja in diesem Moment auch stecken. Und zum Beispiel ein Faktor, wenn ich ein Kind habe und das passiert beim ersten Kind schon, dass das Kind stecken bleibt, dieses Steckenbleiben, diese Schulterdystokie, ist die Wahrscheinlichkeit zweistellig, dass das nochmal passiert. Mhm. Das hat auch was mit der Anatomie zu tun. Da muss ich aufklären, da muss ich den Eltern einen Kaiserschnitt anbieten. Die müssen das nicht tun, wenn sie das nicht möchten, aber ich muss es anbieten. Mhm. Und wenn man das nicht tut, das ist dann fahrlässig.
Wenn Sie das so sagen, würde ich daraus entnehmen, kann man heute vielleicht durch Körpermaße oder auch vielleicht durch Computersimulation, ich weiß nicht, was geht, schon irgendein Problem vorab irgendwie als solches erkennen.
Aber die Abweichungen sind riesengroß. Also man kann ja das Geburtsgewicht schätzen, aber diese Abweichung ist so groß, dass ich mit dieser Zahl nichts tun kann. Es gibt bestimmte Faktoren, zum Beispiel bei einer Schwangerschaftsdiabetes, wenn man ein unglaublich großes Kind erwartet, kann man dann vielleicht schon da annehmen, dass es passieren könnte. Es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die dazu führen können. Es sollte dann irgendwann auch ins Gespräch gebracht werden, wie gesagt, vor allem, wenn es schon mal passiert ist. Aber normalerweise wird nicht standardmäßig immer ein Kaiserschnitt angeboten. Das ist unter ganz besonderen Umständen. Betroffene Mütter werden aber meistens bei einem zweiten oder dritten Kind einen geplanten Kaiserschnitt haben wollen. So war es auch in meinem Fall.
Ja, jetzt muss ich mal nochmal nachfragen. Sie sagten, und das ist mir jetzt neu, dass Kinder heute eher größer geboren werden. Liegt das also, so wie auch Kinder insgesamt einfach größer werden als meist die Eltern, einfach an den geänderten Umweltbedingungen, oder ist das weltweit ein Phänomen, dass Kinder, also das Problem vielleicht mehr noch bekommen hat, weil Kinder größer geboren werden, Kinder weltweit größer irgendwo dann als Baby schon sind?
Es sind viele Faktoren. Also die Kinder sind größer, die Kinder sind schwerer, die Mütter sind größer, die Mütter sind schwerer. Mhm. Es geht auch um dieses Größenverhältnis. Mhm. Es kommt auch darauf an, in wie vielen Fällen wird ein geplanter Kaiserschnitt vorgenommen. Wenn ich natürlich mehr geplante Kaiserschnitte habe, habe ich weniger solche Fälle. Ich kenne aber auch Familien, die haben beidseitig betroffene Kinder. Das gibt's auch.
Das heißt, das ist ein Punkt, den habe ich mir auch notiert. Diese Plexusparese kann einarmig oder zweiarmig, oder linke, rechter oder beide passieren.
Und es gibt auch keine junge Mädchen, da links, rechts, da gibt es keine Abweichungen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen würde, das kommt jetzt häufiger vor.
Mhm. Also grundsätzlich, wenn er stecken bleibt oder das Kind stecken bleibt, dann besteht diese große Gefahr.
Genau, und das müssen die Gynäkologen üben. Also die müssen das üben, dieses Steckenbleiben. Die müssen noch bestimmte Protokolle dann durchlaufen. Die müssen bestimmte Dinge in bestimmten Reihenfolge tun, um das Kind daraus zu holen. Mhm. Und dann wird es dramatisch im Kreißsaal. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen.
Ja, bei mir spielt sich gerade schon so ein bisschen ein Film ab, wie es mal vor 6 Jahren war. Bei uns war es auch eigentlich eine total normale Schwangerschaft. Also die Frauenärztin hat dann auch immer wieder regelmäßig ausgemessen und Ultraschallbilder wurden auch gemacht. Dann hat sie auch gesagt, ja, es könnte ein größeres Kind werden, aber es ist jetzt echt noch schwer zu sagen. Und ich habe dann auch wirklich aus meinem Umfeld auch von vielen gehört, und die gesagt haben, ja, die haben mir das Kind so und so geschätzt und dann war das aber deutlich schwerer oder deutlich leichter. Von daher kann ich da eigentlich der Formale zustimmen, dass es wirklich sehr schwer ist, vorauszusagen. Unser Sohn wog tatsächlich über 4 Kilo. Hätte ich auch gar nicht so erwartet. War gar nicht so geplant, in Anführungsstrichen. Also er kam auch wirklich pünktlich zum errechneten Geburtstermin. Das war jetzt also nicht irgendwie, dass der dann zu lange drin war. Und wo uns dann der Arzt gesagt hat, 4240 Gramm, habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, hui, okay, eigentlich hat sich's gar nicht so nach so viel angefühlt, die letzten 9 Monate oder ja, die letzten Wochen dann zumindest mal. Und das war natürlich schon auch mit einem Grund, weil das dann einfach eben bei dem Geburtsstillstand nicht mehr den nötigen Druck hatte. Dann musste auch mit der Saugglocke nachgeholfen werden und dabei ist eben das Kind dann auch oder unser Sohn dann stecken geblieben. Mir fehlt jetzt gerade dieses Wort Brixton. Da gibt es eben so ein Manöver, was die Ärzte vornehmen müssen, wenn die merken, dass das Kind stecken geblieben ist, dass man einfach bei der Mutter eine gewisse Bewegung der Hüften macht oder die Beine dann einfach in eine bestimmte Position bringt, damit das Kind mehr Platz hat, um rauszukommen. Und an dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie, da ist jetzt Hektik im Kreißsaal und jetzt passiert irgendwas, was so nicht passieren sollte. Und dadurch eben, dass es mir dann auch zunehmend schlechter ging, haben die dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich, er muss raus. Sonst wird es weder Ihnen noch dem Kind weiter gut gehen. Und danach war es irgendwie, ich weiß noch, dass ich ihn gehalten habe. Und im ersten Moment war ich nur froh, dass er jetzt endlich da war. Und danach irgendwie, ja, ist alles so ein bisschen verschwommen die erste Zeit. Und eben so einen Tag später, wo dann so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und dann auch die Krankenschwester gesagt hat, ja, passen Sie auf den Arm auf, kam dann der Arzt und hat mir das dann nochmal so erzählt, was da eigentlich passiert ist, dass er stecken geblieben ist und jetzt einfach der Arm schlaff runterhängt. Bei ihm ist auch die rechte Seite betroffen. Und dass man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sagen kann, was genau Sache ist oder wie es dann weitergeht. Das war natürlich dann nicht wirklich zufriedenstellend, weil man möchte ja irgendwie dem Kind helfen. Und ich habe dann einfach nur übers Händchen immer drüber gestreichelt und hat er gesagt, ja, das ist schon genau richtig, wie Sie es machen, intuitiv, einfach immer wieder die Nerven aktivieren und wir beobachten das jetzt mal.
Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Es geht um den Verein Plexus Kinder e.V. Und bei mir sind im Studio drei Gäste. Zum einen die Vereinsvorsitzende, die Frau Mia Mahler. Dann die Frau Olga Halfter und der Herr Günther Neumann, beide als Betroffene. Und wir haben schon gerade über die Erkrankung, Erkrankung ist der falsche Begriff, über diese, ja, Erkrankung ist der falsche Begriff, Verletzung, genau, über die Schädigung gesprochen und auch ein bisschen hergeleitet, ja, wo letztendlich oder was Sache ist oder wie es passiert und auch festgestellt, dass es eigentlich ein Phänomen oder wie soll man sagen, eine Begebenheit, die wahrscheinlich schon seit Menschen existieren, irgendwo passiert. Meine Frage ist natürlich, die werden wahrscheinlich viele Gäste, Zuhörer haben an Sie als Gäste, gibt es in irgendeiner Form Möglichkeiten, wir haben gerade über das Thema Simulation oder irgendwie schon mal gesprochen, wie man sich auf so eine Situation vorbereiten kann, einstellen kann, wie man an der Stelle vielleicht sowas vermeiden am besten kann. Ich meine, da kommt ja gleich die Fragestellung, wäre dann ein Kaiserschnitt die sicherste Variante für alle Geburten, dass genauso eine Plexusparese, also ein Steckenbleiben, gar nicht erst passiert?
Prävention ist natürlich ein wichtiges Anliegen und in erster Linie sind es natürlich dann die Gynäkologen, die sich damit beschäftigen müssen, die das üben müssen. Es gibt gewisse Risikofaktoren. Wie ich sagte, es hat was mit dem Gewicht des Kindes, dem Gewicht der Mutter zu tun, mit dieser ganzen Anatomie. Es gibt Risikofaktoren, wenn es schon mal passiert ist und dann muss man aufklären. Man macht natürlich nicht immer und bei jedem Fall einen Kaiserschnitt, aber es gibt bestimmte Fälle, wo man darüber entscheiden sollte und auch die Eltern mit einbeziehen sollte. Als Eltern kann man relativ wenig tun. Also als Frau liegt man da und alle Frauen beschweren sich bei der Geburt. Also ich sage immer allen jungen Eltern oder werdenden Eltern, dass die sich abstimmen sollen, dass es auch klar sein soll, wenn irgendwas nicht richtig läuft, auf die Frau hört keiner in dem Moment. Und ich kenne also auch leider schon einige Fälle, wo es dann auch wirklich so sah, dass der Vater oder der Partner oder die Person, die mitgegangen ist, dann einfach sagen musste, jetzt muss hier irgendwas anderes passieren. Es sind nicht immer ideale Zustände im Kreißsaal, es ist auch nicht immer genug Personal im Kreißsaal. Es gibt da schon gewisse Risiken. Wenn dieses Steckenbleiben passiert, dann muss auch der Arzt hinzugezogen werden. Dann darf die Hebamme eigentlich gar nichts mehr weiter daran tun.
Mhm. Ja. Und das Wissen um diese Problematik, wir haben es schon angesprochen, ist jetzt ja noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Also die ja dieses Phänomen, Sie haben es gesagt, Herr Neumann, bei Ihnen war das jetzt auch noch nicht so so präsent. Seit wann ist das Bewusstsein und auch, sagen wir mal, Sie haben den Verein 2010 gegründet, seit wann ist das Augenmerk auf dem Thema dann überhaupt so ja etwas verstärkt? Seit wann spricht man darüber? Seit wann werden darüber dann auch Informationen geteilt? Also ist das jetzt wirklich erst in den letzten 20, 30 Jahren?
Wir würden uns ja wünschen, dass man drüber sprechen würde. Wir sind ja auch alle unbedarft dazu gekommen. Ich hatte auch eine normale Schwangerschaft und das ist bei der Geburt passiert und auf einmal war ich betroffen. Und von daher ging unsere Geschichte los. Früher ist es vielleicht öfters passiert und hat man gar nichts gemacht. Ich habe inzwischen auch viele Menschen getroffen, wo es noch keine Operationsmöglichkeiten gab, die dann einen sehr stark verkürzten Arm haben, der überhaupt nicht funktionsfähig ist. Und die haben einfach diese Lebensqualität nicht. Und deshalb sind wir auch hier. Wir möchten auch durch diese Präventionsmaßnahmen und die Aufklärung dafür sorgen, dass die Lebensqualität der Betroffenen höher wird.
Ja, vor allem für die Betroffenen, weil die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und wenn man dann von Anfang an ausgebremst wird, indem eben nicht die richtige Behandlung stattfindet. Das Problem ist das ganze Leben da und wenn es dann auch noch durch eine nicht vorhandene oder falsche Behandlung verstärkt wird, wird das Lebensqualität schon sehr eingeschränkt.
Man kann so pauschal sagen, also wenn innerhalb von den ersten 3 Monaten diese Aktivität nicht zurückkehrt, vor allem wenn die Finger nicht benutzt werden können, wenn die Hand nicht zum Mund geführt werden kann, dann wird dieser Nerv wahrscheinlich so stark betroffen sein oder diese Nerven, es können auch mehrere betroffen sein, dass wahrscheinlich operiert werden muss. Und da gibt es auch ein Zeitfenster, das geht eigentlich nur im ersten Lebensjahr, wo eine große Nerventransplantation gemacht werden kann. Danach geht das gar nicht mehr. Ich kann später noch Muskeln verlagern, ich kann den Trizeps zum Bizeps machen. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist, als ob man bei der Marionette den Faden durchschneidet und neu verknotet. Aber so funktioniert es auch wirklich tatsächlich. Aber diese Sekundäroperationen, die haben nie so ein gutes Ergebnis wie diese großen Nerven-OPs. Und da kann man, wie gesagt, sehr viel Lebensqualität wieder gewinnen, aber nur im ersten Lebensjahr. Deshalb ist es unbedingt wichtig, dass die Eltern ihr Kind vorstellen bei einem Spezialisten.
Also muss man erstmal wissen, dass es genau dieses Phänomen ist. Und dazu ist ja auch dann die Information zu haben sehr wichtig. Und dann muss man eben sofort sehr schnell reagieren, weil sonst einfach ihre Paarbare
ab. Und leider wird immer flapsig warten Sie ab, das wird schon. Es wird den Eltern heute immer noch gesagt. Und dann rufen die mich an und fragen, was ist denn, es wird schon.
Mhm. Also kann ich auch so bestätigen, zu uns ist es auch, im ersten halben Jahr passiert eigentlich erstmal nichts. Wir sollen jetzt die Therapie nach Wolter machen. Also es ist eine bestimmte Therapieform, wo man mit den Kindern durchführt oder bestimmte Übungen, dass man dann, um die Muskeln oder die Aktivitäten auch zu triggern sozusagen oder einfach hervorzurufen, mechanisch in Anführungsstrichen durch Druckpunkte, dass dann einfach ein bestimmter Muskel angesprochen wird und dadurch dann auch stimuliert wird. Das hatte zum Glück gut mitgemacht. Ich habe schon von vielen Kindern gehört, die wirklich da schreien, die nicht mitmachen und das zermürbt natürlich dann auch ein. Bei uns hat es zum Glück gut funktioniert und das hat er seit seiner 4. Lebenswoche dann wirklich die Physiotherapie bekommen nach Wolter und Bobart und da konnten wir dann zumindest mal die ersten Monate gut durchstehen und wir waren dann auch bei Spezialisten, die dann gesagt haben, ja, es kann sich im ersten halben Jahr erholen, wir sollen abwarten und wenn es nach einem halben Jahr immer noch keine Besserung eintritt, dann wird dann operiert. Und mittlerweile, er wird jetzt bald 6 und hat jetzt schon 4 OPs hinter sich.
Wobei ich jetzt fragen muss, OP, also das ist ein Nerventhema, haben wir gesagt, die Nerven können gedehnt werden, sie können ganz reißen. Kann man Nerven operieren? Also ich meine, dass man Knochen zusammenflicken kann, ja.
Nerven operieren, ja. Und da kann man verschiedene Techniken, also ich bin keine Ärztin, ich bin eine betroffene Mutter, ich beschäftige mich nur schon lange mit dem Thema. Also man kann Nerven tatsächlich operieren. Was bei den Babys gemacht wird, dass da ein Nerv aus dem Bein entnommen wird und der wird oben quasi leer eingesetzt und dann wird gehofft, dass der Nerv da wieder durchsprost. Das muss man sich vorstellen wie so eine leere Makaroninudel, dass dann quasi der Nerv dann wieder durchwachsen kann. Man kann aber auch andere Nervenoperationen durchführen. Man kann später auch, wie gesagt, Muskeln verlagern. Man kann auch orthopädische Operationen machen, wenn dann zum Beispiel die Schulter quasi blockiert hinten, weil der Knochen hinten anschlägt. Also es gibt viele verschiedene Techniken. Man kann auch zum Beispiel den Oberarmknochen durchschneiden und drehen, um mehr Innenrotation zu haben. Also ich muss nach innen greifen können, um die Hand zum Mund zu führen. Ich muss nach innen greifen, um meine Hose zuzumachen. Innenrotation ist unglaublich wichtig und dann wird eventuell auch das gemacht werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber diese eine Operation für sehr hohe Lebensqualität, um möglichst viel Nerv wieder herzustellen, die geht nur bei Babys.
Ja, und wenn man dann im höheren Alter ist, wo jetzt wieder fortgeschritten, dann ist es chancenlos, oder?
Dann ist chancenlos. Es gibt ein paar Sachen, also bei mir hat man auch sehr spät noch Sehen verlegt. Das hilft aber bei weitem nicht so wie die OPs als Säugling. Mhm. Zum einen, und teilweise helfen sie auch gar nicht. Ja, das wird versucht. Mhm. Bei mir hat man auch eine Sehne verlegt an der Hand. Aber der Effekt ist dann überschaubar.
Das ist halt, glaube ich, auch das Schwierige. Man kann das vorab gar nicht wirklich prognostizieren. Was bringt das einem tatsächlich? Also wir haben dann auch bei der ersten OP, waren wir nicht beim Spezialisten für Plexusparese oder Plexuschirurgie. Und da hieß es, wir haben Vernarbungen gelöst, wir haben gemessen, es funktioniert eigentlich alles, das wird wieder. Da waren ja 9 Monate und es ist dann halt einfach nicht besser geworden, dann hieß es, naja, dann üben sie nicht genug mit dem Kind, obwohl wir dann zu Physio, zu Ergo und alles Mögliche zu Hause versucht haben, wirklich auch in die Situation dann mit einspielen zu lassen, dass er übt und seinen Arm benutzt. Und es war dann aber immer ja nicht ausreichend. Und dann hieß es auch irgendwann, ja gut, sie machen nicht genug. Als Eltern verzweifelst natürlich, weil du weißt, du versuchst ja schon dem Kind bestmöglich irgendwie alles zu ermöglichen oder den zu bestärken. Und dann sind wir dann einfach auf die Suche gegangen und da bin ich auf den Verein gestoßen und habe erst gedacht, naja, oh je, die ganzen Spezialisten, die sind ja immer irgendwo ganz weit weg. Und als ich dann die Postleitzahl gesehen habe und gedacht habe, es sind nur 40 Kilometer von uns, da rufe ich mal an. Und gerade so der Erstkontakt mit der Frau Mahler war dann auch wirklich so nach dem Telefonat, wo ich erstmal da saß und habe gedacht, warum? Erst jetzt. Warum bin ich nicht schon früher irgendwie an die Infos gekommen, an die richtigen Adressen, dass ich mich da hinwenden kann, mich austauschen kann, fragen kann, wie geht's den anderen? Weil wenn man googelt, ist man verloren in den Tausenden und Millionen Ergebnissen eigentlich und nicht immer trifft aber das auf einen zu. Und es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen von leicht bis sehr schwer bis gar nichts machbar. Und bei uns nach der vierten OP jetzt mittlerweile, die letzte war im August, muss ich sagen, er benutzt den rechten Arm immer mehr. Ich habe dann anfangs auch gedacht, oh, der wird wahrscheinlich nie krabbeln können. Er ist gekrabbelt, er hat laufen gelernt, er klettert. Er macht sehr viele Sachen, bei denen ich gedacht hätte, das wird er wahrscheinlich nie können. Und im Kindergarten kommt das super klar und jetzt steht die Schule dann an. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich und positiv gestimmt, dass er auch das schafft.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag zu Besuch bei mir im Studio sind Plexuskinder e.V., ein Verein, bei dem es um die Plexusparese geht, eine Lähmung, die durch Verletzungen der Nerven bei der Geburt oder durch Einflüsse, durch Unfälle oder externe sonstige Einflüsse einfach dann passieren können. Und wir haben gerade über die Problematik gesprochen, wir haben auch gerade, wie kann man vielleicht vorbeugen und vor allem aber auch, wie kann man sich informieren, wie informiert man, gesprochen. Jetzt so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, war, ich habe vorab gelesen, das ist zum einen in Bezug auf, was kann man tun, Aspekt der medizinischen Richtung ist, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber auch, dass man Kinder dann heute auch in Psychotherapie schickt und zu Psychologen. Jetzt ist da natürlich meine Frage, was soll dort in der Psychotherapie oder in der Psychologie bewirkt werden, weil letztendlich den Schaden, der entstanden ist, der Nerven, wird man damit wahrscheinlich eher nicht beheben können. Geht es darum, einfach Motivation zu schaffen oder was ist Sinn der Sache, dass man dann Psychotherapie und erwägt, die Kinder oder die Menschen dahin schickt?
Man muss vielleicht erstmal ein bisschen aufpassen. Also diese Kinder sind oftmals übertherapiert. Ja, also die gehen jede Woche, teilweise mehrfach die Woche in die Physiotherapie, in die Praxis. Die Eltern werden angeleitet, zu Hause mit ihren Kindern zu turnen. Mhm. Später wird man oftmals Ergotherapie hinzufügen, um Alltagsdinge zu üben, was auch sehr wichtig ist. Das war in unserem Fall auch so, dass motorisch Dinge gingen, die im Alltag aber nicht benutzt wurden, weil man das Bewusstsein nicht hatte. Ich habe ja eigentlich zwei Arme, ich könnte ja einen Ball fangen. Man hat es einfach vorher nicht gemacht. Aber später kommen natürlich auch Themen hinzu, dass die Kinder ein anderes Körperbild haben. Die erleben sich immer im Vergleich zu gesunden Kindern. Die erleben sich nicht als behindert, die sehen immer nur, dass sie eigene selber Sachen nicht können, alle anderen können das. Bei meinem Kind war das so, dass er eher darunter gelitten hat, dass er bei der Schneeballschlacht nicht getroffen hat und nicht unter anderen schulischen Dingen. Und da sollte man die Kinder auch abholen und denen das auch anbieten, dass die auch mal drüber sprechen können, dass die drüber sprechen können, dass sie sich als anders empfinden und dass sie sich immer mit gesunden Kindern vergleichen. Das ist oftmals ein Thema, weil Menschen mit einer Plexusparese werden sich meistens nicht als behindert bezeichnen, auch diese ganzen Förderangebote nicht nutzen, auch viele Beratungsangebote nicht nutzen. Alles wird irgendwie normal versucht und die Kinder haben durchaus ja ihre Einschränkungen. Und da finde ich schon ganz wichtig, auch dass die Kinder auch mal drüber sprechen können, aber auch, dass die Eltern auch unabhängig von den Kindern auch mal dieses Trauma mitverarbeiten können. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was von deiner Perspektive erzählen.
Ja gut, war natürlich andere Zeit, aber der Versuch war ganz klar gegeben, so in Anführungsstrichen, normal wie möglich, alles mitmachen. Wenn du was willst, dann mach das gefälligst. Trag deinen Schulranzen doch auf der anderen Seite. Ja, dann tut man das halt, solange man unter Augen ist. Kaum ist man wieder alleine, ja, dann hat man den Schulranzen halt wieder auf die Hand getan, wo es leichter geht. Und das ist schon etwas, wo dann auch erst im Alter, wenn dann so langsam die kleinen Wehwehchen kommen, weil wenn man dann alles mit einer Seite macht, dann rebelliert die irgendwann. Das sich dann wieder anzugewöhnen, zu sagen, okay, shit, die Eltern hatten doch recht, du sollst doch vielleicht auf der anderen Seite mal ein bisschen mehr tun, ist dann aber oft zu spät, weil die Schädigung dann nicht mehr reversibel ist, auch auf der anderen Seite.
Ja, und im Kindergarten wird einem ja auch vieles abgenommen. Da muss ich ja einiges nicht können. Es gibt immer jüngere Kinder, die das auch noch nicht können. Dann ist es nicht so schlimm. Später ist es eigentlich eher in einer weiterführenden Schule größeres Thema. Die Grundschule geht meistens dann auch noch. Und auf einmal muss ich wie alle anderen das Geodreieck halten. Kann ich aber gar nicht. Das verrutscht immer. Da kommen auch andere Dinge, mit denen man vorher noch gar nicht gerechnet hat. Und die Kinder möchten alle eigentlich nur normal sein. Ja. Wie alle anderen auch. Ja, und möchten nicht irgendwelche Sonderbevorzugungen. Nein. Und kommen aber dann einfach an ihre Grenzen.
Ja, man soll keine besondere Bevorzugung haben, aber auch keine übervorsichtige Rücksichtnahme. Wobei das natürlich schwierig ist, dass einmal von einem Lehrer dann erwartet wird, Kind soll auf der einen Seite gefördert werden, auf der anderen Seite, wenn dann was passiert, auch bin ich dann als Lehrer verantwortlich dafür. Genauso ist es bei mir jetzt, ich bin ein Zwangslinkshänder. Also das, was normalerweise im Linkshänder passiert, dass er rechts schreiben musste, das ist mir andersrum passiert. Und ja, mein Schriftbild ist dementsprechend da nieder. Und Füller schreiben ganz prima. Ich verschmiere immer alles, was ich mit dem Füller schreibe. Weil ich wische dann mit dem Hand wieder da drüber. Geht aber nicht anders.
Für die Kinder ist es unglaublich wichtig, mal andere Betroffene zu erleben. Also das ist auch meistens das? So, dass die dann mit ganz großen Augen auf das andere Kind schauen, bei welcher Arm ist es denn? Und auf einmal haben sich da zwei gefunden und können einfach verstehen, wie sich das anfühlt. Die meisten Kinder haben noch nie ein anderes Kind gesehen.
War bei mir, wie gesagt, bis vor 2 Jahren auch so. Praktisch bis letztes Jahr. Mhm. Ja, letztes Jahr das erste Mal. Mhm. Jemand getroffen, der das gleiche Handicap hat wie ich. Ja. Das, obwohl ich meine Ausbildung im Reha-Zentrum gemacht habe und da schon auch einige diverse Ausprägungen an Behinderungen so zu Gesicht bekommen habe. Aber das war jetzt, nachdem ja, eigentlich meine ganze Leben schon so langsam in Richtung Rente geht, das erste Mal. Also dann schon. Und da entwickeln sich dann schon enorme Gespräche auch. Und ja, das ist dann eigentlich die Physiotherapie im Kleinen. Höchst effektiv.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben davor auch noch gar niemanden getroffen. Ich glaube, wir haben es vor der Sendung mal kurz angesprochen. Man weiß gar nicht so richtig, aber wahrscheinlich werden auch viele Hörer so die Frage stellen, wie oft passiert sowas auf 1000 Geburten? Gibt es da irgendwie eine halbwegs verlässliche Statistik? Reden wir davon einfach
auf 1000
oder
falsch.
So? Wie schätzen Sie es denn ungefähr? Kann man da vernünftig oder gar nicht vernünftig was sagen?
Es gibt keine Statistik. Das wird nicht festgehalten. Es gibt keine Pflicht, das zu melden. Es gibt Statistiken über Operationen, die später durchgeführt werden, Motorradfülle und ähnliches, weil die im Krankenhaus sind und sowas festgehalten wird. Aber über die Kinder gibt es keine Zahlen. Von daher möchte ich jetzt auch keine falschen Aussagen treffen. Aber ich finde, jedes Kind ist eins zu viel. Das sollte eigentlich gar nicht passieren. Und ich bin also wirklich immer erschüttert, wie ich vor ein paar Wochen einen jungen Vater am Telefon hatte mit einem Kind ohne Diagnose, das wahrscheinlich beidseitig betroffen ist. Mhm. Also es passiert immer noch und es sollte eigentlich nicht mehr passieren.
Mhm. Beidseitig, also wie viele ja, Fälle jetzt gerade auch bei Ihnen im Verein sind dann ein- oder zweiseitig? Also
zum Glück die meisten nur einseitig, aber einseitig, es gibt durchaus auch zweiseitige Fälle. Es gibt auch Fälle, wo mehrere Kinder in der gleichen Familie betroffen sind.
Ja, naja gut, wie Sie sagen, wäre es vielleicht auch einfach dann von der Anatomie schwierig ist. Aber ich meine, wenn jemand jetzt wirklich zweiseitig hat, dann ist es ja gravierend schwierig, dann ist der voll allen quasi irgendwo ausgeschlossen. Wenn ein Arm schon halbwegs funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass es noch halbwegs...
Wenn sich aber ein Betroffener den gesunden Arm bricht, das ist auch eine Katastrophe.
Ja, natürlich.
Das wollten... Am besten wäre, wenn es gar nicht passieren würde. Und ich
Versteht
würde vielleicht
sich,
auch noch gerne ein bisschen über dieses Schuldthema sprechen. Wir hatten kurz über die Geburt gesprochen. Die Mütter fühlen sich alle schuldig, auch wenn sie es nicht sind, auch wenn sie nichts damit zu tun haben, dass das dazu gekommen ist. Und die tragen diese Schuld mit sich über Jahre und Jahrzehnte. Wir haben auch schon Workshops für betroffene Mütter angeboten zu diesem Geburtstrauma. Und da sitzen Mütter von erwachsenen Kindern und haben zum allerersten Mal drüber gesprochen. Viele Familien haben auch dann keine weiteren Kinder, weil sie das nicht nochmal erleben wollen. Also das ist zutiefst traumatisch und mein Sohn ist inzwischen erwachsen und mir geht es auch immer noch so, wenn es nur Geburtsszenen im Film gibt und da kommt die dramatische Musik und alle halten die Luft an und dann schwenkt es um und das Kind ist im Arm und alles ist gut. Und dann denke ich mal, bei uns war nicht alles gut. Und dann darüber auch mit anderen Betroffenen zu sprechen, ist unglaublich wichtig. Und ich denke mal, wenn jemand am Telefon ist und der genau weiß, wie sich das anfühlt, das ist für die Betroffenen einfach ganz, ganz wichtig. Und da kann im Internet noch so viel drinstehen, aber man muss mit anderen Betroffenen auch reden.
Die Plattform Radio Free FM. Wir sprechen heute mit dem Verein Plexus Kinder e.V. über die Plexusparese, über diese ja bei der Geburt überwiegend auftretende Verletzung der Nerven und die Folgen und alles, was damit zu tun hat. Und auch die mögliche Behandlung. In frühen Kindestagen haben wir schon gerade gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über den Verein sprechen. Wir haben gesagt, der Verein wurde gegründet im Jahr 2010. Nun meine Frage zunächst einmal, ist dieser Verein Plexus Kinder e.V. jetzt hier Ulm und um Ulm herum?
Nein,
so
wir sind bundesweit aktiv.
Wir kooperieren
auch international mit anderen Vereinen aus der ganzen Welt. Mhm. Wir haben alle die gleichen Probleme und die gleichen Themen. Das ist eigentlich ganz spannend. Wir sind jetzt gerade auch in einem größeren Projekt dran, dass wir international mehr zusammenarbeiten. Aber das ist natürlich nicht regional auf die Region beschränkt.
Mhm. Das heißt, Sie sind zwar in Ulm ansprechbar, Sie sind ja Ulm und Ulmerinnen.
Weil wir hier leben.
Ja, aber Sie sind jetzt bundesweit auch ansprechbar.
Wir sind bundesweit aktiv und wir machen zum Beispiel Jahrestreffen. Die sind auch bundesweit immer an verschiedenen Orten. Da kommen Betroffene, Familien, Betroffene und Fachkräfte zusammen. Und wir machen es meistens in einer Kita von einem betroffenen Kind, damit es auch einen örtlichen Bezug hat. Und in erster Linie geht es auch darum, dass die Kinder auf andere Kinder treffen, dass sie da einen schönen Tag miteinander verbringen können. Und dann gibt es halt auch noch Workshops und Aktivitäten für die Eltern. Aber in erster Linie geht es um die Kinder, dass sie wirklich auch andere Kinder auch mal kennenlernen, dass die Eltern sich austauschen können.
Mhm. Wie viele Menschen sind dann jetzt in Ihrem Verein aktiv? Wie muss man sich das vorstellen?
Das sind nicht so viele, weil für uns ist die Hauptpriorität, dass alle Betroffenen alle Informationen bekommen. Man muss nicht Mitglied bei uns werden, um die Informationen zu bekommen. Alle bekommen alles. Die Mitgliedschaft ist eher eine Spende, damit wir unsere Aktivitäten fortführen können. Aber es geht uns in erster Linie darum, dass alle Informationen bekommen. Also von daher ist das für alle offen. Und es gibt natürlich auch Familien, die nur kurzfristig betroffen sind, wo es zum Glück dann alles gut wird und das Kind nicht langfristig in Therapien muss, nicht langfristig operiert werden muss. Wir hatten kürzlich eine größere Spende von einem betroffenen Großvater, der einfach nur dankbar war. Und sagt der Mensch, ihr habt uns die Information gegeben und jetzt ist alles gut. Und das ist ja auch eine schöne Auszeichnung.
Ja, das heißt, die sind primär, also die Vereinsaktiven, dann die Leute, die Informationen teilen, die Veranstaltungen organisieren und durchführen und das im Prinzip für alle Menschen, die Information benötigen.
Genau.
Und also es gibt keine jetzt, um da sich zu informieren, keine Verpflichtung jetzt zum Vereinsmitglied zu werden, also gar nicht.
Auch nicht, um zu den Treffen zu kommen, das ist ein bisschen günstiger dann für die Mitglieder. Es gibt es dem nächsten Treffen für Erwachsene, das organisiert ein betroffener Erwachsener aus Hannover. Dann waren wir jetzt kürzlich bei einem Fachkongress in Aachen als Vertretung der Selbsthilfe mit dabei. Wir haben eine Kinderbuchserie verlegt, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Die Kinderbücher hat der Verein dort entwickelt und die haben wir dann hier übersetzt. Die kann man also auch bei uns anfordern, damit die Kinder zum Beispiel in der Schule erklären können, was ist hier eigentlich los oder auch im Kindergarten. Wir haben Tattoos für die Kinder, damit die es auch mit ihren Freunden mal teilen können. Wir haben Erklärvideos produziert. Und wir bemühen uns einfach um die Aufklärung.
Und wenn man jetzt also so ein so einen Fall hat, dann bekommt man für alle Fälle dann auch weitere Kontakte oder irgendwie, wenn Sie jetzt zum Beispiel dann auch sagen, da ist jetzt Therapie wichtig, dann gibt es vielleicht erfahrene auch Therapeuten oder Leute, die helfen können, dann vermitteln Sie auch das.
Wir stellen auch Kontakte her. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren angefangen, Online-Austausch anzubieten. Teilweise unter Betroffenen, teilweise auch mit Fachkräften, mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Chirurgen, alles Mögliche, damit man halt auch dann vor Ort mal Fragen stellen kann, Psychologe und so weiter. Das wird auch inzwischen sehr, sehr gut angenommen und das ist natürlich inzwischen online auch sehr gut möglich.
Wie ist denn das? Sie sind ja bestimmt dann, weil Sie es auch ansprechen, online auf einer Website irgendwo zu finden. Das heißt, ich weiß, das ist so, wir haben das selber geschaut. Wir sollten vielleicht einfach mal kurz die Webadresse angeben, wo man gegebenenfalls eben ja sie findet, wo man auch ein bisschen was nachlesen kann.
Genau, die Website heißt plexuskinder.de, Plexus mit einem X. Und zwar heißt dieses Nervengebiet Plexus brachialis. Das ist halt dieses Nervenareal, das durch diesen ganzen Bereich mit versorgt und daher Plexuskinder. Und Kinder, wie gesagt, das waren in erster Linie die betroffenen Kinder. Das hat sich dann so weiterentwickelt. Wir wollten auch eine Bezeichnung haben, die verstanden wird, die auch recherchierbar ist und die wurde auch, bevor es den Verein gab, auch schon in der Fachwelt benutzt. Wir haben auch immer wieder mal die Kinder gefragt, ob das für die okay ist, dass wir die so bezeichnen, aber die finden es in Ordnung, auch die Erwachsenen finden es auch in Ordnung. Also da gab es bisher keine Probleme. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Da schreiben wir eigentlich eher über Menschen mit einer Plexusparese. Aber da sind wir auch für alle alle offen und sind natürlich auch bei Instagram, bei YouTube und so weiter auch mit vertreten.
Mhm. Herr Neumann, Sie sind betroffen, haben dieses Thema schon seit Kindestagen. Wie eingeschränkt letztendlich ist doch Ihre Lebensqualität damit oder umgekehrt? Was sind jetzt Dinge, die Sie gerne tun möchten, die jetzt eben nicht funktionieren? Also wir haben über Führerschein vorher gesprochen.
Ja, ich habe, wie gesagt, fast immer das Glück gehabt, mit einem Streifschuss davon zu kommen. Ich bin beim Führerschein, ich habe eine schöne Tabelle an Auflagen drin, dass also zum Beispiel Rückwärtsgangsperre muss ich mit dem rechten Arm benutzen können, obwohl der eingeschränkt ist, sonst muss ich Automatik fahren. So ein paar Kleinigkeiten, größere Schwierigkeiten waren dann, wie ich einen Motorradführerschein machen wollte, aber auch das ging noch, weil ich einen Gutachter beim TÜV hatte, der da recht großzügig war, der gesagt hat, alles auf die Straße, was geht, findet man nicht sehr viele. Die meisten versuchen über ein entsprechendes Papier sich abzusichern, nicht, dass der aufs Moped hockt oder ins Auto, ist ja dann egal, und aufgrund seiner Behinderung kann er irgendeine Verkehrssituation, die vielleicht einmal im ganzen Leben vorkommen könnte, nicht beherrscht. Und dann bin ich schuld, weil ich dem die Möglichkeit zum Autofahren oder zum Motorradfahren gegeben hat. Mhm. Und ja, von der körperlichen Seite her, manchmal könnte ich schon aus meiner Haut fahren, wenn ich weiß, mit beiden Händen würde es jetzt gehen. Wenn ich in meinem Hobby im alten Auto rumschraube oder am Motorrad, und dann mit beiden Händen würde es jetzt gehen, dann bin ich nicht genießbar.
Und da gibt es jetzt auch nicht, pardon, ja.
Ja, aber ja, ansonsten bin ich nicht so arg eingeschränkt.
Ja. Ja, da gibt es jetzt nicht irgendwie Möglichkeiten, weil heute gibt es ja irgendwie mit, also wenn Gliedmaßen fehlen, dass man sogar irgendwie Prothesen oder was anbringt, gibt es nicht irgendwie was den Arm irgendwie kräftigt, stärkt, irgendwelche Jacken oder irgendwie was dann irgendwie vielleicht noch irgendwie hilft, unterstützt oder irgendwie so irgendwas?
Das ist insofern schwierig, dass das Nervensignal, das zum Beispiel bei einer Amputation ja da ist, dass man das abgreift und dann entsprechend einen Actuator das tun lässt, was vorher die Hand zum Beispiel gemacht hat, aber das Nervensignal kommt ja gar nicht an. Ich habe nichts zum Abgreifen, das dann diese Funktion für mich übernimmt. Es gibt, wie gesagt, einige Operationen, wo man Muskeln und Sehnen umlegt, für eine andere Funktion, dass man aus einem Beuger einen Strecker macht. Und diese Möglichkeiten sind aber in ihrer Effektivität nur sehr eingeschränkt. Das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn ich diesen Muskel direkt vom Gehirn aus anfahren kann.
Gibt es da in Bezug auf Forschung und auf die nächsten Jahre irgendwie Hoffnung, dass man da genau in diese Richtung irgendwie was noch erreichen kann? Irgendwelche Möglichkeiten schafft es Menschen eben dann doch?
Ja, es gibt jetzt schon Möglichkeiten, dass man also Nervenabrisse wieder reparieren kann. Das geht inzwischen schon. Aber die Nervenausrisse, wenn also wirklich das an der Wirbelsäule ausgerissen ist, dann ist das so. Und dann bleibt das so sein Leben lang. Manches kann man durch Ergo und gutes Training, sage ich jetzt mal, sich antrainieren, dass dann doch eine gewisse Funktion vorhanden ist. Aber das ist absolut abhängig vom Einzelfall.
Mhm. Die Eltern erwarten ja eigentlich auch, ich möchte, dass mein Kind wieder heil ist. Und so funktioniert es leider nicht.
Nee,
so also in den schweren Fällen wird es nicht so sein, dass es so hundertprozentig ist, als sei nichts gewesen. Mhm. Man kann sehr gute Ergebnisse haben, man kann gut damit leben, man kann alle möglichen Berufe ausüben. Mhm. Aber die Sorge, die wir Eltern natürlich haben, ist, wird mein Kind später einen Beruf ergreifen, sich im Leben zurechtkommen damit.
Ja, es war, wie bei mir... Sich durchzusetzen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, war schon zäh. Und dann dort weiterzumachen, ging dann. Aber dadurch, dass ich eben alles einseitig mache, kam dann irgendwann schon auch die Erkenntnis, jetzt wechselst du dann vielleicht doch lieber in einen Bürojob.
Vielleicht sonst auch gemacht, weiß man ja nicht.
Weiß man nicht, aber ja gut, zu dem Zeitpunkt nach der Schule wollte ich keinen Bürojob. War einfach aber so.
Ich kenne inzwischen hunderte betroffene Kinder, auch über viele Jahre, und die sind alle unglaublich willensstark, die sind unglaublich kreativ und innovativ, die finden ihren Weg, um das zu schaffen, was sie schaffen wollen.
Das schon.
Und da muss man denen einfach auch die Möglichkeiten geben und sich auszuprobieren, alle möglichen Sportarten auszuprobieren, finde ich total wichtig, Musikinstrumente, was auch immer noch, was ihnen Spaß macht. Und die Kinder unbedingt auch einbeziehen.
Es ist sehr wichtig, dass die nicht eingebremst werden.
Mhm, ja.
Absolut nicht.
Wollen wir den Menschen, die jetzt zuhören, vielleicht noch irgendwie auch halt aus Ihrer Sicht noch irgendwie was mit auf den Weg geben, irgendwie einen guten Rat oder irgendetwas, weil das Thema natürlich irgendwo ja schon so ein bisschen vielleicht auch werdenden Eltern, Müttern irgendwie gerade vielleicht so in den Kopf schießt und sagt, Mensch.
Also mein größter Motivator, muss ich sagen, ist echt mein Sohn, weil ich ihn dann täglich erleben kann, wie er trotz seiner Einschränkung lebenslustig ist und da die wildesten Sachen manchmal macht und dann herkommt und sagt, Mama, guck mal, was ich kann, und da total stolz drauf ist, und das bestärkt mich dann eigentlich einfach genauso weiterzumachen, an ihn zu glauben, ihn zu unterstützen, wo er Unterstützung braucht. Und ich denke mal, mit Vertrauen und Zuversicht kann man sich dann schon sehr gut durchs Leben schlagen.
Ja. Und also für alle, die jetzt zuhören und irgendwie dann Info brauchen, können sich gerne bei Ihnen dann melden. Einfach dann, sollen wir noch eine E-Mail-Adresse nochmal vielleicht kurz sagen, wo man sich hinmelden kann?
Genau, info@plexuskinder.de oder plexuskinder.de. Unsere Telefonnummer ist auch aufgeführt und ich gehe auch zu Tag- und Nachtzeiten gerne ans Telefon.
Und dann kann man auf jeden Fall die Hilfe bekommen, die man dann haben wollte, sollte. Ich bedanke mich ganz herzlich. Tatsächlich, die Plattform ist damit heute auch schon wieder durch. Schön, dass Sie da waren und wir eine Stunde über das Thema sprechen konnten. Mein Name ist Michael Troste und Sie sagen nur ganz kurz Ihren Namen.
Wir sagen Mirjam Mahler,
Olga Halfter,
Günther Neumann.
Und wir sagen tschüss, das war die Plattform für heute. Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.